ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler sprechen wir in diesem Podcast, klar, hauptsächlich darüber, was militärisch, militärpolitisch und auch politisch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg passiert. Wir wollen heute im Wesentlichen die aktuelle Lage besprechen und da gibt es ja leider, muss man sagen, wieder einiges zu klären, denn über Pfingsten gab es ja viele Angriffe von beiden Seiten. Russland hat die Region Kiew mit vielen Drohnen und Raketen angegriffen und die Ukraine hatte zuvor in der Region Luhansk, also in der von Russland besetzten Region Luhansk, einen Drohnenangriff geflogen und dort ein Wohnheim getroffen. So jedenfalls die Erzählung der Russen. In der Folge, die wir morgen veröffentlichen, haben wir zwei Schwerpunkte vorgesehen. Das kann ich auch schon mal sagen. Zum einen soll es gehen um die Rolle, die Belarus in diesem Krieg spielt. Und wir schauen auch mal wieder auf den Balkan. Gab einen Hörerwunsch, mehrfach geäußert. Wir sollen uns doch mal mit dem angekündigten Rückzug von Christian Schmidt als hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina beschäftigen. Wollen wir da, wie gesagt, in der Folge morgen tun. Aufzeichnungszeit für diese Woche Mittwoch, 27. Mai 2026. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr. Zu hören das Ganze wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Herr Bühler, die aktuelle Lage, bevor wir zu diesen großen Luftangriffen dieser Woche kommen, können wir vielleicht mal die Frontlinie noch kurz durchgehen. Im Norden beginnen, Kharkiv wurde auch wieder mal von Russland angegriffen. Was ist da dieser Woche im Norden der Ukraine noch passiert?
Also insgesamt würde ich nach vorne schieben, so eine kleine Überschrift. Es gab in der letzten Woche intensive Gefechte an allen bekannten Brennpunkten entlang der Front, aber ohne operativ relevante Verschiebungen der Frontlinien bzw. des Frontgürtels. Unterm Strich also, es hat sich zur Vorwoche insgesamt auf der operativen Ebene, auch gar auf der strategischen Ebene, nichts geändert. Wenn ich auf Ihre Frage eingehe, auf die Region Kharkiv, und da meinen wir die Stadt Wovchansk und Umgebung, da gab es Angriffe durch die Russen, insbesondere in den Wohngebieten der Stadt und östlich der Stadt, wo die Russen versucht haben, den Fluss Wotscha zu überqueren. Der ukrainischen Armee gelang es aber, die Frontlinie zu stabilisieren, sodass es da auch nicht zu Geländeverlust kam. Die Stadt Kharkiv selbst ist durch diese Angriffe der Russen nicht direkt bedroht, wohl aber durch Luftangriffe mit Drohnen, also die nächtlichen Luftangriffe mit Drohnen und mit Raketen.
Wenn wir dann die Frontlinie weiter so Richtung Südosten runtergehen, dann kommen wir nach Kupjansk, dann haben wir auch den Festungsgürtel, den sogenannten in der Ukraine. Wie sieht es dort aus?
Stabil ist zunächst auch die Lage im Raum Kupjansk, etwas weiter südlich bei Slowjansk, also der nördlichen Stadt des Festungsgürtels. Da gibt es weiterhin Druck der Russen entlang der Straße von Bachmut und Slowjansk. Hier gibt es Vorstöße der Russen von einigen hundert Metern, die sich aber nicht irgendwo auf der Karte niederschlagen, so klein sind sie, und schon gar nicht konnten sie zu einem Durchbruch ausgeweitet werden. In der südlichen Stadt Konstantinjewka, da versuchen die Russen weiter aus Richtung Osten und Südwesten in die Stadt einzusickern, mit kleinen Stoßtrupps, unterstützt von Drohnen und von Artillerie, zuweilen auch durch Kampffahrzeuge. Das gelingt auch, indem sie sich aber Haus für Haus vorkämpfen und sich dann verstecken irgendwo und auf Entsatz warten von Truppen, die dann nachkommen sollen, die aber meistens nicht kommen. Sie kontrollieren also nicht das Gebiet, sie sind da, aber sie haben das Gebiet noch nicht besetzt. Es ist also weiterhin ein bisher erfolgloser Versuch, den Festungsgürtel von Süden quasi aufzurollen, von Süden her anzugreifen.
Dann noch weiter südlich haben wir die Regionen um Pokrovsk, Saporischschja. Inwieweit gab es da Verschiebungen, Geländegewinne, größere Gefechte?
Ja, in der Region Pokrovsk gibt es weiter Kämpfe, aber ebenfalls keine wesentliche Veränderung. Die Absicht, den Festungsgürtel aus der Region Bogrovs zu umfassen, das konnte bisher noch nicht mal im Ansatz umgesetzt werden. Das ist ja eine Möglichkeit, um den Festungsgürtel dann zunächst zu umfassen und dann komplett einzuschließen. Aber da ist man weit davon entfernt. In der südlichen Provinz Saporischschja hält die Verteidigung der Ukraine. Es gab Berichte von Vorstößen der Ukrainern, aber auch die sind so klein, dass sie sich nicht niederschlagen im Kartenbild. Es gibt ein kleines Dörfchen, das hier Erwähnung gefunden hat, auch in den Medien, Mala Tokmatschka. Das ist uns bekannt von der Großoffensive in Anführungsstrichen der Ukraine aus dem Jahr 2023. Ein kleines Dörfchen also, auf das jetzt die Russen schon fast 2 Jahre einrennen, zum Teil mit mechanisierten Kräften, zum Teil aber auch mit kleinen Stoßtrupps. Aber dieses Dörfchen ist jetzt ausgezeichnet worden, weil es so lange dem russischen Angriff standgehalten hat. Mala Tokmatschka ist heute verlassen natürlich, es ist eine Ruinenstadt. Da haben mal 3000 Menschen gelebt. Aber es ist eben eine Brigade da ausgezeichnet worden, der ukrainischen Armee, die jetzt da an diesem schon wichtigen Geländeabschnitt auf der Straße von der Krem hoch bis in die Hauptstadt Saporischschja die Front gehalten haben und nicht zugelassen haben, dass die Russen weiter Richtung Saporischschja angreifen wollen. Ansonsten gibt es in Saporischschja dann weiter rüber zum Dnipro ein kleines Örtchen, das heißt Stepnohirsk. Dort haben die Ukrainer auch Boden gut gemacht in den letzten zwei, drei Wochen und haben die Russen nach Süden abgedrängt. Aber da hat es jetzt in den letzten Tagen keine Fortsetzung mehr gegeben, sondern auch dort ist die Lage gegenüber dem letzten Podcast unverändert.
Und dann will ich noch weiter Richtung Süden schauen, Richtung Cherson. Da gab es auch wieder massive Angriffe. Da ging es eher um Angriffe mit Drohnen, aber ich habe das jetzt in diese Reihe mal mit reingenommen, weil Cherson ja auch ansonsten immer bei den Brennpunkten hin und wieder eine Rolle gespielt hat. Wie sieht es dort aus, Herr Bühler?
Ja, es gibt zum Teil sehr schwere russische Angriffe auf die Stadt Cherson. Mit Gleitbomben, mit Artillerie und mit Drohnen, also Artillerieduelle, muss man sagen, von beiden Seiten des Flusses, von beiden Ufern aufeinander. Besonders infam ist weiterhin die Jagd auf Menschen in der Stadt Cherson durch Drohnenpiloten, die auf dem besetzten Ostufer des Dnipro sitzen, also russische Drohnenpiloten natürlich. Da hat es mehrere Tote in den letzten Tagen gegeben durch Angriffe auf einen Kleinbus, Angriff auf zwei Menschen auf einem Moped, Angriffe auf einen Linienbus und eben auch zahlreiche Verletzte. All diese Vorfälle werden durch russische ferngesteuerte Drohnen verursacht und werden gezielt eingesetzt auf diese Menschen, um die Menschen in Cherson zu zermürben. Und ich muss sagen, ich bewundere diese Menschen, was sie für eine Widerstandskraft haben dort und einfach nicht aufgeben. Und das bei Lebensgefahr, wenn sie auf den Straßen der Stadt unterwegs sind.
Okay, dann schauen wir mal auf die großen Luftangriffe dieser Woche und beginnen will ich mit dem Drohnenangriff der Ukraine auf die Stadt Starobielsk im Luhansk, also im von Russland besetzten Gebiet Luhansk. Was ist da geschehen?
Also es gibt keine unabhängigen Angaben über diesen Angriff. Es scheint sich aber um einen Angriff mit 4 größeren Drohnen gehandelt zu haben. Starobielsk liegt etwa 60 Kilometer hinter der Front in der Provinz Luhansk, etwas nördlich der Stadt Luhansk, der Regionalhauptstadt. Es ist für die Russen ein wichtiger logistischer Stützpunkt und gleichzeitig auch die Führungszentrale für die nördliche Front im Donbass, also etwa von Kupjansk im Norden bis runter Richtung Slowjansk.
Da ist ein großes Haus getroffen worden. Die Russen sagen, das sei ein Wohnheim der Universität gewesen. Mehr als 15 Studenten sollen bei diesem Angriff getötet worden sein, etwa 40 verletzt. Die Ukraine dementiert das und sagt, es sei ein Gebäude des Militärs gewesen. Nun ist das ja in diesem Fall wie so oft im Krieg. Es steht dann Aussage gegen Aussage. Was wissen Sie dazu, Herr Bühler? Also was ist dran an den Aussagen beider Seiten?
Also ich weiß es nicht ganz genau, jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Aber es ist seltsam, dass die Russen nicht mehr Bildmaterial als Beweis veröffentlicht haben. Es gibt eigentlich nur die Bilder von dem Haus selbst und dann von dem zweiten Haus gegenüber von diesem Studentenwohnheim liegt. Das scheint der Eingang zu dem Universitätsbereich zu sein. Sie tun das normalerweise, dass sie Bildmaterial einstellen, meine ich, wenn es ihnen nutzt. Dass die Russen es selbst waren, diesen Gedanken habe ich inzwischen verworfen. Auch wenn die Russen bereits mehrfach eigene Einrichtungen oder Städte versehentlich mit Gleitbomben zum Beispiel getroffen haben. Wir erinnern uns an Belgorod, an Kursk, wo es solche Vorfälle gegeben hat tatsächlich. Aber wenn der Angriff wirklich mit 4 Drohnen erfolgt ist, dann würde ja diese Theorie nicht passen. Also 4 Drohnen, die kann man nicht versehentlich irgendwo hinschießen, sondern das ist dann bewusst und das macht man sicher nicht auf eine eigene Einrichtung. Da würden aber jetzt Bilder von den Drohnentrümmern helfen, da könnte man sicher sagen, von wem sie abgefeuert wurden. Sind sie ukrainischen Ursprungs oder sind sie russischen Ursprungs? Die Version der Ukraine, dass dies zwar ehemals ein Studentenwohnheim war, aber nun ein Zentrum der sogenannten Rubicon-Einheit der Russen ist, bestätigte dann mindestens die Urheberschaft der Ukraine. Wir wissen, dass auf der anderen Seite diese Drohneneinheit Rubicon in Russland Studenten anwirbt, die dann in der Ukraine eingesetzt werden. Und deshalb, unterm Strich, muss man sagen, nach ein paar Tagen der Unsicherheit kann man heute zweifelsfrei sagen, die Ukraine war es und hat es auch selbst zugegeben. Bleibt also die Frage, war es eine Unterkunft für Studenten der Universität Luhansk? Ist das wirklich so, dass der Universitätsbetrieb 60 Kilometer von der Front entfernt dort weiterging? Oder war es eine Unterkunft und Kommandozentrale der Drohneneinheit Rubicon? Dieser Widerspruch, der besteht jetzt zurzeit noch und ich denke, der wird sich erst in den nächsten Tagen auflösen, wenn wir tatsächlich auch mal von den Russen Beweismaterial bekommen oder wenn die Ukrainer noch deutlicher sagen, wie und was sie angegriffen haben.
Die Ukraine hat ja in den vergangenen Wochen durchaus viele Angriffe wieder auf Russland geflogen oder auf Gebiet, das von Russland besetzt ist. Wenn wir als Beispiel mal dieses Öllager im russischen Novorossiysk nehmen, die Drohnen, kann man den Eindruck haben, scheinen irgendwie besser durch die russische Luftverteidigung zu kommen als früher oder sind einfach viel mehr Drohnen. Da würde ich gerne zwei Fragen klären dazu, Herr Bühler. Erstmal die eine, wie schaffen das die Drohnen? Also sind die besser geworden? Gibt es eine bessere Software? Fliegen die einfach nur schneller? Oder ist die Unterstützung durch andere Waffensysteme da? Oder ist es halt wirklich einfach nur die Anzahl?
Also dafür gibt es, glaube ich, mehrere Gründe, die aber insgesamt auf ein ganz systematisches Vorgehen der Ukrainer hindeuten. Zunächst haben sie Drohnen unterschiedlicher Größe und Reichweite entwickelt. Von kleinen Drohnen, die so im Reichweitenband bis 20, 30 Kilometer eingesetzt werden können, entlang der Front und dafür billig und in Massen produziert werden. Das ist die eine Drohnenart. Dann gibt es mittlerweile Drohnen, die bis auf das Reichweitenband bis 200 Kilometer optimiert sind. Mit denen können militärische Ziele hinter der Front angegriffen werden. Sie decken also die besetzten Gebiete in der Ukraine und Teile der russischen Oblaste an, die unmittelbar an die Ukraine angrenzen. Und schließlich haben sie drittens weitreichende Drohnen mit einer Reichweite von bis zu 2000 Kilometer und darüber, mit denen sie praktisch alle militärisch relevanten Ziele in der westlichen russischen Föderation bekämpfen können. Das heißt aber, dass die Russen jetzt überall bis zum Ural mit Angriffen rechnen müssen. Und das bedeutet dann in der Folge, dass ihre Flugabwehr ganz breit in Russland verteilt werden musste und deshalb auch insgesamt dünner geworden ist. Zweitens, die weitreichenden Drohnen haben heute mindestens zwei Navigationssysteme an Bord, was sie unempfindlicher gegen Störmaßnahmen macht. Drittens, natürlich, Sie haben es angedeutet, die Anzahl der Drohnen, die bei den Angriff verwendet werden. Wenn wir uns erinnern an die letzte Woche mit dem Angriff auf Moskau, da haben die Russen alleine gesagt, wir haben 600 schon abgeschossen. Also da waren 1000 und mehr unterwegs, die von der Ukraine Richtung Region Moskau losgeschickt worden sind. Und viertens haben sie ihre Einsatztaktik verändert. Das kommt auch dazu, das hatten wir im letzten Mal schon besprochen. Also Aufklärung von Angriffsrouten mit Aufklärungsdrohnen, Aufklärung von Flugabwehrradaren mit geeigneten Sensoren, die in den Drohnen eingebaut sind, und von Flugabwehrstellungen. Dann das Bekämpfen und das Reduzieren dieser Flugabwehrmittel der Russen. Hier gibt es eine Zahl, dass in diesem Jahr die Zahl an Flugabwehrelementen, wie es heißt, das ist eine ukrainische Zahl, um 300% gestiegen ist. Allein in den vergangenen 3 Wochen hat es mehr als 23 solche Einrichtungen, Radare oder Raketenstellungen getroffen in der Ukraine.
Und dann noch die zweite Frage, diese Angriffe auf Öllager und Raffinerien, gibt es denn mittlerweile irgendwie Belege dafür, also dass dieser Ansatz der Ukraine Wirkung hat, also dass er funktioniert?
Ja, das suche ich auch immer mal wieder nach. Vielleicht kann uns da jemand von unseren Hörerinnen und Hörern auch mal helfen. Also ich habe eine Zahl, die recht griffig ist, das ist von Reuters, dass die Ölverarbeitung zurückgegangen ist auf einen Stand von 2009 insgesamt. Nun sagt uns das wenig, wenn wir nicht wissen, war, ist es jetzt viel gewesen damals oder wenig, aber es ist zumindest schon mal ein Anhalt. Es gibt die Aussage des Russland-Experten Meister, der, ich glaube, dem Schweizer Rundfunk ein Interview gegeben hat, das ich zufällig mitgehört habe. Und der sagt, dass die Ölexportfähigkeit durch die Angriffe auf die Häfen bei Finnland und bei Estland, also Primorsk und Ust-Luga, dazu geführt haben, dass mindestens temporär, und ich würde da dazu fügen, längere Zeit temporär, stark eingeschränkt waren. Die Kapazität ist um 40% reduziert worden. Und dann gibt es Auswirkungen, die ich jetzt nicht beziffern kann, aber die kann man bestimmt errechnen. Also wie hoch ist die Treibstoffproduktion insgesamt? Es gibt ja Anzeichen, dass es regionale Versorgungsengpässe gibt in Russland. Es gibt nicht nur Anzeichen, sondern es ist auch Fakt, dass die Versorgung der Armee beeinträchtigt ist und auch die Tatsache, dass keine Treibstoffe aus Russland ausgeführt werden dürfen, das deutet auch darauf hin, dass es hier große Probleme gibt. Ganz im Gegenteil, man muss aus Belarus und aus Kasachstan Treibstoffe einführen, damit man den Bedarf im Inland und den Bedarf der Armee gleichzeitig auch decken kann. Also insgesamt noch keine befriedigende Antwort, aber da bleiben wir dran an dem Thema, weil es natürlich eine interessante Zahl wäre.
Ja. Kommen wir mal zurück zu dieser Geschichte mit dem Wohnheim. Also Russland hatte nach diesem vorgeblichen Angriff auf das Wohnheim Vergeltung angekündigt, wenig später dann die Region Kiew angegriffen. Die ukrainische Luftabwehr hat Zahlen dazu veröffentlicht. Russland hat wohl 90 Raketen, Marschflugkörper und 600 Drohnen eingesetzt. Mehr als 600 Flugobjekte sollen abgefangen worden sein, darunter 55 Raketen. Aber wenn wir die Bilder sehen, hat Russland ja ziemlich großen Schaden in Kiew und der Region angerichtet. Also können Sie diesen Angriff mal noch ein bisschen einordnen, Herr Bühler?
Also das war sicher keine Vergeltung für den Angriff auf das mutmaßliche Wohnheim in Luhansk. Das war längere Zeit vorbereitet worden und für den Pfingstsonntag geplant. Das kann ich abschätzen an dem Aufwand, der gemacht werden muss in der Vorbereitung, in der Planung also, und dann auch in der logistischen Vorbereitung von so vielen Waffen, die dann eingesetzt worden sind. 600 Drohnen und 90 Raketen und Marschflugkörper. So eindrucksvoll die Abschussquoten waren, aber wenn man Bilanz zieht, dann haben ca. 25 Raketen und mehr als 50 Drohnen ihr Ziel erreicht und sind dort eingeschlagen, worauf sie gezielt haben. Erschwerend kommt dazu, dass das Zielgebiet fast ausschließlich nur der Großraum Kiew war. Also ein relativ, natürlich eine große Stadt, aber ja, im Vergleich zur Gesamtgröße der Ukraine natürlich ein begrenzter Raum nur. Die Ziele, die man dort getroffen hat, das waren ein Einkaufszentrum, ein Supermarkt, viele Wohnhäuser, auch Schulen, das Tschernobyl-Museum, ein Wasserwerk, das alleine mit drei Iskander-Raketen angegriffen wurde.
Russland hat ja auch bestätigt, dass die da unter anderem diese Hyperschallrakete Oreshnik eingesetzt haben. In der Stadt Bila Zerkva nahe Kiew soll sie eingeschlagen sein. Vielleicht können Sie aus militärischer Sicht erstmal sagen, also wie gefährlich ist dieser Typ immer noch und ist die Ukraine dagegen völlig machtlos?
Also die Rakete ist in Kapustin Yar abgefeuert worden, das ist das Testgebiet, so Richtung Kasachstan liegt es. Und die Rakete ist dann in den Garagenhof in diesem Örtchen Bila in der Region Kiew eingeschlagen. Ja, die Rakete ist gefährlich, noch scheint sie aber im Teststadium zu sein. Sie wurde ja vorher nur zweimal in der Ukraine eingesetzt, einmal in Dnipro, einmal in Lviv und jetzt bei Kiew. Sie kann mit mehreren Sprengköpfen bestückt werden, mit sechs insgesamt, die im Anflug der Rakete dann ausgestoßen werden und sechs unterschiedliche Ziele bekämpfen können. Ich halte es zum heutigen Zeitpunkt nicht für gegeben, dass die Rakete mit Sprengstoff beladen war. Nach den Bildern, die ich gesehen habe, würde ich eher sagen, nein. Das waren Sprengstoffattrappen, die da an Bord waren und die Schäden, die dort verursacht worden sind in diesem Garagenhof, das ist alleine der kinetischen Energie zuzuschreiben, die ein solcher Gefechtskopf hat, der ja einiges wiegt, aus Stahl ist und von daher auch natürlich Zerstörungen anrichten kann, aber kein Vergleich zu einer Beladung mit Sprengstoff selbst.
Ja, zur Gefährlichkeit und der Frage, inwieweit man diese Rakete abfangen kann, will ich gleich nochmal kommen. Da haben wir auch eine Hörermail dazu. Vorher aber noch diese Oreshnik, die kann ja sowohl mit konventionellen, aber auch mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden, kann. Die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas, die sprach nun deswegen von nuklearem Säbelrasseln. Und auch viele Staatschefs, darunter Kanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Macron, haben den Einsatz speziell dieser Rakete verurteilt. Klar, weil die Reichweite mit 5000 Kilometern natürlich auch weit in NATO-Gebiet reichen könnte. Wie bewerten Sie denn insgesamt den Einsatz dieser Waffe?
Also ob sie tatsächlich im heutigen Entwicklungsstadium nuklear bewaffnet werden kann, das weiß ich nicht, eher nicht. Aber das macht es auch nicht besser, denn die Unsicherheit bleibt ja. Gefährlich ist die Reichweite in Verbindung mit dieser Unsicherheit. Der Start der Oreshnik auf dem Testgelände bei Kapustin Yar bleibt ja nicht unbemerkt und kann durch entsprechende Sensoren aus dem Weltraum beobachtet werden und wird beobachtet zu jeder Zeit. Also so gut ist die integrierte Luftverteidigung der NATO schon. Da gehen dann in Rammstein buchstäblich alle roten Lampen an, weil sie eben von ihrer Reichweite her Ziele bis nach Westeuropa treffen könnte. Man kann allerdings davon ausgehen, dass Russland kurz vor dem Start die Amerikaner und damit die NATO von der Absicht, eine solche Rakete zu starten, unterrichtet haben. Das haben sie vorher auch gemacht. bei den anderen beiden Einschlägen. Sie wussten es wahrscheinlich schon vorher, weil die Startvorbereitungen auch nicht unbemerkt bleiben und auch mitbeobachtet werden können. Also werden Sprengköpfe dort herangeschafft, wird die Rakete, die auf einem mobilen Abschussgerät befestigt ist, wird sie in eine Stellung gebracht, wird sie in eine Stellung reingefahren. Also selbst Zelensky war ja auch vorab unterrichtet und hat vor dem Einsatz der Rakete gewarnt. Man kann das verurteilen, so wie Sie es gerade gesagt haben. Ich glaube, man muss es auch. Aber man kann da bei uns gelassen bleiben. Also solche Aktivitäten werden rund um die Uhr von den Soldaten der NATO überwacht.
Und ich sagte, es gibt auch eine spezielle Hörerfrage dazu. Die Mail kam von Jürgen Lux. Also er hat ziemlich viele Fragen gestellt, die kann ich nicht alle jetzt an Sie richten, Herr Bühler, aber ich nehme einige aus seiner Mail heraus. Zum einen, was weiß man inzwischen über Flugprofil, Geschwindigkeit, Treffgenauigkeit und mögliche Abwehrbarkeit dieser Rakete?
Also das ist eine ballistische Rakete, die auf einer ballistischen, parabelförmigen Flugbahn sich bewegt. In einer Höhe von 300 bis 800 Kilometer, also bereits im Weltraum, auf dem Gipfel sich im Weltraum befindet und dann wieder in die Atmosphäre eintritt. Sie macht den Endanflug ohne weitere Steuerung. Das heißt, sie kann nicht nachgesteuert werden. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Präzision, weil im Endanflug eben keine Steuerungsmöglichkeit da ist. Und das ergibt einen Streukreis dann, der so zwischen 300 und 500 Meter liegt. Und in diesem Endanflug werden dann die sechs Gefechtsköpfe ausgestoßen, die dann in sechs verschiedene Ziele geschickt werden. Also beide Einsätze wurden ausgewertet, die stattgefunden haben in Dnipro und in Lviv. Und deshalb gibt es ja heute vergleichsweise viele öffentliche Daten, die vorher so noch nicht bekannt waren, zum Beispiel zum Streukreis, also der Präzision.
Also wir müssen über diese Abfangbarkeit der Rakete, müssen wir kurz noch reden. Die zweite Frage, die ich aus der Mail von Herrn Lux stellen wollte, die haben Sie im Prinzip auch gerade schon beantwortet. Da ging es um die Präzision, um die Datenlagen dazu. Und die dritte Frage ist, welche konkreten Lehren ziehen denn nun NATO und Bundeswehr aus diesen Angriffen auf die Ukraine? Vielleicht können Sie da mit einbauen, inwieweit man diese Rakete tatsächlich abfangen kann.
Also die Bundeswehr hat ja in Rekordzeit das israelische Abwehrsystem Arrow-3 beschafft. Das hat die erste Stufe der Einsatzbereitschaft jetzt erreicht. Diese Flugabwehrrakete kann solche Raketen wie die Oreshnik im Weltraum bekämpfen, bevor sie ihre Gefechtsköpfe ausstoßen kann, bevor sie wieder in die Atmosphäre hineintaucht. In der Ukraine gibt es heute keine Waffe, die optimiert ist auf eine solche ballistische Rakete, die außerhalb der Atmosphäre fliegt, auf große Entfernungen. Es ist theoretisch denkbar bei der Patriot-Rakete, allerdings müssen da einige Umstände zusammenkommen. Man muss eben auch die entsprechende Sensorik haben aus dem Weltraum, dass man sieht, dass die Rakete gestartet worden ist. Man muss sie möglichst frühzeitig bekämpfen, möglichst zu dem Zeitpunkt, wo sie noch im aufsteigenden Ast ist. All das ist natürlich schwierig bei der Reichweite der Patriot, die ja nur bei so 150, 160 Kilometern liegt. Und insofern sind es glückliche Umstände, die dazu führt, dass die Patriot das schafft. Denn sie muss sie dann treffen, wenn die Rakete wieder eintaucht und dann ihre Höchstgeschwindigkeit aufnimmt von etwa zehnfacher Schallgeschwindigkeit. Und das ist ein Glücksschuss, würde ich jetzt mal sagen, als Laie, aber theoretisch denkbar.
Mich würde auch jetzt ausdrücklich keine geheime Einsatzplanung interessieren, würden Sie ja sowieso nicht erzählen, sondern einfach mal eine nüchterne militärische Einordnung. Also wie außergewöhnlich ist dieses Waffensystem tatsächlich? Also die Russen haben ja da große Worte dafür. Und wie verwundbar wären europäische Staaten im Ernstfall?
Naja, ich sagte vorhin schon, die Waffe ist natürlich gefährlich, vor allen Dingen, weil sie sich in 6 verschiedene Gefechtsköpfe zerlegt. Aber es ist nichts Außergewöhnliches. Also die Oreshnik ist eine Mittelstreckenrakete. Auf der Basis eines Prototypen Rubesch hieß der mal, der auch jahrelang entwickelt worden ist und dessen Entwicklung dann eingestellt worden ist. Und irgendwann jetzt Anfang des Krieges hat man die Idee wieder aufgegriffen und hat diese Rubesch-Pläne jetzt zu einem hohen Prozentsatz in die Oreshnik gesteckt. Und es ist aber letztlich eine ballistische Rakete, die sehr schnell die Erde erreichen kann, mit Mach 10. Ich sagte es gerade schon, aber auch das ist nichts Ungewöhnliches.
Was ist für Ihre Begriffe der Hintergrund des Einsatzes überhaupt? Also will man da auch nur zeigen, wie stark man ist? Will man damit drohen von Seiten der Russen?
Also meine Einschätzung ist, dass das in erster Linie eine Botschaft an die russische Bevölkerung ist. Also so nach dem Motto, wenn wir wollten, dann könnten wir, so stark sind wir und diese Sonderoperation, die werden wir zu Ende führen und wenn wir solche Waffen einsetzen müssen. Natürlich will man auch die ukrainische Bevölkerung beeindrucken und einschüchtern. Aber in beiden Fällen habe ich nicht den Eindruck bekommen, dass das nun auf Seiten der Adressaten großen Eindruck gemacht hat. Von Militärbloggern aus Russland wurde der hohe Preis der Rakete im Vergleich zu dem zerstörten Garagenhof kritisiert. Also die Rakete wird auf 25 bis 30 Millionen Euro geschätzt. Ebenso wurde die mangelnde Präzision kritisiert. 5 der 6 Gefechtskopfattrappen wohl seien außerhalb des bebauten Geländes auf der grünen Wiese gelandet. Die ukrainische Bevölkerung hat diese eine Rakete auch gelassen genommen, soweit ich das beobachtet habe. Da standen die Schäden, die die anderen Flugkörper im Raum Kiew verursacht haben, im Vordergrund. Und wir selbst, wir sollten uns da nicht selbst abschrecken lassen. Sie hatten ja vorher die konkreten Lehren für die Bundeswehr und NATO benannt. Die Bundeswehr hat, wie gesagt, in Rekordzeit dieses System Aero-3 beschafft. Und da kann man sehr zuversichtlich sein, wenn es die finale Einsatzbereitschaft dann erreicht. Und das wird, ich meine, im Jahr 2028 sein. Das überprüfe ich aber nochmal, weil ich das so im Kopf jetzt habe und korrigiere das beim nächsten Mal jedenfalls. Wenn es die finale Einsatzbereitschaft erreicht, dann kann man sich da schon einigermaßen zuverlässig drauf verlassen.
Okay, dann zum Abschluss dieses Themas vielleicht noch eine Frage von Matthias Burg aus München. Er hat uns eine Mail geschrieben, aus der zitiere ich jetzt. Aktuell geht es ja ziemlich heiß her in Russland. Auch Moskau ist nun voll dabei und es scheint keine temporäre Schwäche zu sein. Wie würde ein Ausbrechen der russischen Führung aussehen, wieder in scheinbares Siegesfahrwasser zu gelangen? Eine offene Mobilmachung ist wohl innenpolitisch nicht drin. Wie sieht es mit einem kleinen Atomsprengkopf aus, irgendwo in nicht besiedeltem Gebiet? Traut man das einem verzweifelten Putin zu, würde seine Umgebung mitmachen? Die Angst wird bei AfD-Anhängern ja geschürt, indem die Ukraine zündelt, aber würde Russland das tatsächlich wagen? Außenpolitisch und vor allem und einzig relevant hat China hier ja schon mal eine rote Linie genannt. Zitat Ende aus der Mail von Matthias Burg aus München.
Also die Angst, wer auch immer sie schürt jetzt, ob das Frau Weidel ist oder Frau Wagenknecht, das ist nicht angebracht. Die Ukraine zündelt nicht. Sie wehrt sich und sie will ihre Unabhängigkeit und Freiheit erhalten. Putin zündelt. ebenfalls nicht. Er hat einen Großbrand entfacht. Der ist nicht mehr beim Zündeln, sondern er hat einen Großbrand entfacht und dabei seine politischen Ziele komplett verfehlt, bis heute. Er verliert zunehmend das Vertrauen seiner Anhänger. Wir werden sehen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Nukleare Zündeleien können zu einer Katastrophe führen. Deshalb steht ja insbesondere China fest auf der Bremse. Und Sie haben das angedeutet. Und das große Russland ist mittlerweile von China abhängig und zum Juniorpartner degradiert worden. Das hat man ja sehr schön gesehen an den Bildern aus Peking, jetzt anlässlich des Besuchs von Putin in der letzten Woche in Peking. Auch intern in Russland sehe ich nicht, dass so eine einsame Entscheidung Putins mitgetragen würde. Dazu steht auch für sie dann viel zu viel auf dem Spiel.
Und ganz zum Schluss inhaltlich in dieser Folge noch, Herr Bühler, eine Frage mal zu den ganzen politischen Gesprächen. Vielleicht hat das ein bisschen für Verwirrung gesorgt, weil einerseits konnte man jetzt vor ein paar Tagen lesen oder hören, die USA würden sich aus den Verhandlungen mit den Russen und den Ukrainern zurückziehen. Dann haben wir aber Marco Rubio auch wieder gehört, beziehungsweise wir haben gelesen, als er zitiert wurde, dass die USA doch bereitstehen, gewillt sind, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ein Ende dieses Krieges zu erleichtern. Zitat Ende aus einer Aussage von Marco Rubio. Was denn nun? Raus oder rein bei den Amerikanern?
Also interessanterweise geht es ja alles zurück auf ein Interview, das der Außenminister Rubio gegeben hat in Helsingborg in Schweden. Da steht der NATO-Botschafter der Vereinigten Staaten, Whittaker, steht da im Hintergrund. Deshalb habe ich das gemerkt bei dem einen Nachrichtensender und auch bei dem anderen Nachrichtensender. Also Tatsache ist, dass er einfach gesagt hat, dass aktuell keine Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA laufen. Ich ergänze auf der Top-Ebene. Rubio sagte weiter, dass die früheren US-Vermittlungsversuche keine Ergebnisse gebracht hätten. Und er betonte aber dann, und das ist ja die Kernaussage, Washington sei weiterhin bereit, eine Vermittlerrolle zu übernehmen, sobald die Parteien dazu bereit seien. Also das steht ja diametral gegen die Aussage, sie wollen sich aus der Vermittlung zurückziehen, so wie es hier gebracht worden ist. Aber es war auch nicht nur Russland, wenn ich das jetzt kommentiere, was Rubio da gesagt hat. Es war nicht nur Russland und die Ukraine, die schuld waren, dass es kein Ergebnis gegeben hat. Das war ja auch die sonderbare Vermittlung der Herren Witkoff und Kushner und auch die Unberechenbarkeit eines Präsidenten Trump von der Demütigung von Präsident Zelensky im Weißen Haus im vergangenen Jahr, im Februar, glaube ich, oder März, bis zum herzlichen Empfang für Putin in Alaska im August. In der Tat gibt es keine Spitzengespräche im Augenblick, aber es soll Gespräche hinter verschlossenen Türen geben. Und es soll auch wieder eine Reise von Witkoff und Kushner nach Moskau in Kürze stattfinden.
Okay. Dann ja, haben wir es fast für heute. Kurz vor Schluss wieder ein kleiner Podcast-Tipp. Es geht um den Podcast 7 Tage wach. Die Journalisten Christoph Schrag und Hendrik Schröder sind seit fast 30 Jahren befreundet und genauso lange diskutieren die beiden schon miteinander. Im RBB-Podcast 7 Tage wach nehmen sie sich die wichtigsten aktuellen Debatten vor und liefern sich einen Schlagabtausch, kontrovers, natürlich auch respektvoll. 7 Tage wach ist, wie gesagt, lebhaft, informativ, vielleicht auch ideal zum Hören am Wochenende. Neue Folgen gibt es jeden Freitagnachmittag in der ARD Sounds App. Und den Link packen wir in die Shownotes in dieser Folge. So, damit sind wir durch für heute. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail oder rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter general@mdraktuell.de oder unter der Telefonnummer 0800 637 3737. Die nächste Folge können Sie dann morgen hören. Da geht es unter anderem um die Causa Christian Schmidt. Der UN-Beauftragte für Bosnien-Herzegowina gibt seinen Posten auf und das wohl auch auf Druck der USA. Und das werden wir dann ein bisschen näher besprechen. Herr Bühler, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und vielen Dank für den Moment.
Gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.